Kapitel 1 und ich möchte noch sagen, dass wir in unserer Bibelstunde nicht die Offenbarung behandeln können, sondern wir werden nur jene ersten Kapitel betrachten, weil doch so einiges da drin enthalten ist, das oder was geeignet ist für unsere Bibelstunden als solche. Wir wollen zusammen aus Offenbarung 1, Vers 1 bis Vers 6 hören. Wir lesen mitunter in Übersetzungen Offenbarung Johannes oder Buch Johannes, das ist falsch. So sagt auch im ersten Satz, dass es die Offenbarung Jesu Christi ist. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in menschlicher Art denken und reden, und wir sind als Menschen gehalten, dann etwas nachzusprechen, und so sind auch Übersetzungen einfach aus einem falschen Akzent heraus wiedergegeben. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Was heißt Offenbarung? Offenbar kann nur das werden, was verdeckt ist. Das, was hier in dieser Weise verdeckt war, war die kommende Zeit, die wir darin erkennen, die noch im Verborgenen lag. Gott will mit dieser Offenbarung, indem er einen Knecht benutzt, und das war Johannes, will er uns zeigen, was bald geschehen soll. Nun, wer dieser Johannes ist, steht nicht ganz fest. Ich möchte das so deutlich sagen. Die einen sagen, das ist der Johannes, der auch das Johannesevangelium nebst der Briefe geschrieben hat. Ich weiß es nicht. Ich habe Untersuchungen angestellt. Aus dem Charakter der Offenbarung ist es nicht zu ersehen, dass es Johannes war. Wir haben im Neuen Testament zwei Personen, die Johannes hießen. Und ich neige von der Mitteilung eher dem anderen Johannes zu sehen, der auch Markus zubenannt war, weil er wesentlich jünger war. Würden wir sagen, es ist der Johannes, der Jünger des Herrn, als Sohn des Zebedäus, dann würde dieser Johannes mit 85 Jahren in die Verbannung gekommen sein, was sehr unwahrscheinlich ist. Und darüber hinaus dürfte er auf Patmos gewesen sein. Patmos war in der damaligen Zeit, in der Zeit Jesu, eine kahle Felseninsel, die eigentlich nichts anderes hatte als zwei Bergwerke. Das heißt also, Lebensbedingungen waren nicht vorhanden. Aber die Bibel sagt aus, dass dieser Johannes, der uns diese Offenbarung geschrieben hat, auf Patmos in der Verbannung um des Zeugnisses Jesu willen war. Es ist auch nicht so sehr wichtig, welcher Johannes das nun im Einzelnen war. Weil man, oder wenn man sich weiter keine Gedanken macht, sagt man eben schlicht um, das war der Johannes. Und weil er uns aus den anderen Evangelien bekannt ist, dann war es eben der Johannes. Aber ob es der war, das ist wieder eine andere Frage. Aber diese Frage ist nicht die entscheidende hier hinsichtlich des Wortes Gottes. Gott weiß, welcher Johannes diese Offenbarung geschrieben hat. Die Offenbarung Jesu lässt uns also Einblick tun in die Geheimnisse Gottes, und um Menschen zu zeigen, was bald geschehen soll. Und durch die Offenbarung werden wir gleichzeitig in die Lage versetzt, nicht allein zu erkennen, was in den nächsten 10 oder 100 oder 1000 Jahre geschieht, sondern darüber hinaus. Denn das war damals, als dieser Brief, als dieses Buch geschrieben wurde, etwa im Jahre 85, 90 nach Christus. Das ist also schon ein Alter. Und Wir erkennen darin, dass inzwischen bald 2000 Jahre vergangen sind, aber die Offenbarung des Johannes geht noch weiter. Sie geht auch über die Zeit der Gnade hinaus und auch durch das Tausendjahrreich, und damit wären es schon 3000 Jahre. Wir sehen, dass wir hier ein Fernsehgerät haben, das nicht begrenzt ist, wie die Apparate, die vielleicht da oder dort in den Wohnungen stehen, die uns nur einen vermittelten Blick gewähren, und zwar das, was gerade geboten wird. Hier wird uns der Blick eröffnet über eine Zeitdistanz von mehr als 3000 Jahren. Und das können diese Geräte, für die man monatlich noch vieles Geld bezahlen muss und Opfer bringen muss, nicht ermöglichen. Er will nun seinen Knechten zeigen, was bald geschehen muss. Es ist also eine Angelegenheit, die da eilt und soll etwas mitgeteilt werden, weil es Not ist, zu erkennen die Stunde der Zeit. Und wir sollten vielleicht hier noch etwas eingeflochten finden. Und zwar ist es notwendig, einen bestimmten Blick für die Offenbarung zu haben oder für das prophetische Wort. Es hat schon viele Gläubige gegeben, die sich herangewagt haben an die Auslegung des Wortes Gottes. Aber genauso viel, wie sich in eigener menschlicher Sache herangegeben worden ist, ich glaube, so viel ist auch schon Unrichtiges gesagt und geschrieben und geredet worden. Und wir müssen aufpassen, dass wir hart am Wort bleiben. Aber das Bleiben allein am Wort genügt noch nicht, berufen zu sein, die Offenbarung etwa zu erkennen oder auszulegen. So ist es auch nicht möglich, dass wir mit unseren menschlichen Gedanken vermöchten, dieses prophetische Wort zu umreißen. Es gehört, um dieses letzte Buch in der Bibel zu erkennen, ein Erfassen des gesamten übrigen Wortes Gottes dazu, vornehmlich die alttestamentlichen Prophetenbücher. Und nur das, was in absoluter Übereinstimmung mit den alttestamentlichen prophetischen Aussagen sich in unserer Auffassung mit den Aussagen der Offenbarung deckt, dürfte vom Grundsatz her auf der rechten Linie zu finden sein. Er will seinen Knechten zeigen, und dieses Zeigen geschieht nun in verschiedenerlei Weise. Gott redet in diesem Zeigen in Bildersprache, um es uns deutlich werden zu lassen, in Zahlen, bei denen wir Werte bekommen, die real sind, aber auch Werte, die symbolisch sind, und die dritte Möglichkeit, die sowohl real als einen symbolischen Wert besitzen. Und das bedarf der Auseinanderhaltung. Und wir brauchen da sehr viel Gnade dazu, dieses Prophetenwort zu erkennen. Aber es ist mehr als eine Genüsslichkeit, sich nun in diesem Prophetenwort zu bewegen, in dem unter Gebet verbunden der Herr Stück um Stück uns Erkennen zeigt in den einzelnen Dingen. Das andere ist, dass Gott in dieser mannigfaltigen Bildersprache uns gleichzeitig zum Beispiel bei dem in der Reiterfolge der Apokalypse von Kapitel 6 uns die Pferde zu zeigen, die nun ein bestimmtes Symbol in sich tragen. Das muss man wissen. Und wenn man das nicht weiß, sollte man dann schweigen. Das ist immer das Beste, was man sich selbst auferlegen kann, wenn man es nicht weiß. Wir sollten nicht Vermutungen anstellen, denn Vermutungen sind vom Grundsatz Gottes her falsch. Und deshalb ist es besser, man schweigt, als dass man Vermutungen äußert. Denn andere hören Vermutungen und halten sie dann für Wort Gottes, was sie nicht sind. Damit will Gott zeigen, und zwar seinen Knechten, was bald geschehen muss, und durch diese mannigfaltige Bildersprache will Gott seinen Willen, und zwar durch seinen Engel, zeigen. Er will, der Herr Jesus will seinen Engel senden, um uns, den Knechten, zu zeigen. Und dieser erste Knecht, der das erfährt, ist der Johannes, der uns nun hier dargestellt wird. Wer ist dieser Engel, den der Herr Jesus senden will? Das ist die Frage. Also vom Grundsatz her will der Herr Jesus einen Engel senden, der uns das Wort der Prophetie zuerst an Johannes gerichtet aufschließen will. Mit diesem Engel kommen wir immer wieder in Berührung, und zwar in dieser Offenbarung. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Dieser Engel vermittelt letztlich das geredete Wort, wie es im Alten Testament war, dass selbst auch das Gesetz durch Engelanweisungen übermittelt wurde. So übermittelt dieser Engel den Willen Gottes, interessant ist, nicht durch den Heiligen Geist, sondern durch einen Engel. Das hat mich schon zum Nachdenken bewegt, warum hier nicht steht durch den Heiligen Geist. Es war ja die Zeit des Heiligen Geistes. Und ich habe erst später darüber Licht bekommen, warum Gott in der Zeit der Gemeinde noch einmal einen Engelweisung gibt, das zu teilen. Eigentlich ganz klar, weil die Offenbarung in Sonderheit an Israel geschrieben ist. Und sie enthält insbesondere die Mitteilung des Gerichtes. Und das Gericht ist ja nicht an die Gemeinde geschrieben, weil Jesus Christus für uns ins Gericht gegangen ist. Und das Gericht wird von Gott her in die Hände der Engel gelegt. Und deshalb auch dieses Engelgericht, das wir in der Offenbarung durch diese vielen Kapitel finden, offenbart Gott durch seinen Engel. Der Jesus sendet seinen Engel, der das bringen soll. Wir haben von diesem Engel wird in Kapitel 19 interessanterweise wieder geredet, und zwar in Vers 10. Und da sagt der gleiche Johannes, in der Auseinandersetzung dieser vielen Bilder, die er sehen musste, und ich fiel zu seinen Füßen, dieses Engels, nieder, ihn anzubeten. Jetzt wollte er den Engel anbeten, weil er diese gewaltigen Mitteilungen Gottes erfahren hatte. Und er spricht zu mir, sieh zu, tu das nicht. Der Engel war sicherlich erschrocken, dass der Johannes plötzlich vor seinen Füßen niederfällt, und der Johannes wollte den Engel anbeten. Und da sagt er, sieh ja zu, mach das nicht. Wir sehen, dass der Engel bedacht war. Das war ein Lichtengel, nicht wahr? Sonst hätte er diese Anbetung angenommen. Das war ein Lichtengel, der nahm sie nicht an. Der nahm diese Ehre nicht an. Er hat eine Weisung für uns. Wir können natürlich hier nicht alles ausschöpfen. Deshalb ist die Gesinnung, Ehre zu suchen, nicht von Gott, auch für die Gemeinde, dargestellt im Bilde des Lichtengels, dem Johannes der Seher in seiner besonderen Weise Ehre zukommen lassen wollte, um ihn anzubeten. Seh ja zu, tu das nicht, sagen. Wag dir. Dieser Johannes hätte nicht allein sich in Gefahr gebracht, sondern auch den Engel. Und die Nachfolge in der Engelwelt basiert nicht auf einer Liebe Gottes, sondern die Nachfolge der Engel basiert auf dem Gehorsam. Und dieser Engel hätte die Grenze des Gehorsams überschritten, wenn das geschehen wäre. Das durfte nicht sein. Geben wir Acht, dass wir die von Gott uns gegebene Grenze nicht überschreiten. Und wir lesen weiter. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Wunderbar. Das war ein gewaltiger Engel. Das war bestimmt nicht der Kleine. Das war ich. Das war ein großer, den der Jesus gesandt hat. Und, aber dieser Engel nimmt keine Ehre an. Er hatte ja einen Auftrag. Wer einen Auftrag von Jesus hat, nimmt keine Ehre an. Das müssen wir uns gut merken. Das ist dem Herrn Jesus wohlgefällig. Er sagt, wem die Ehre zu bringen ist, bete Gott an. Bete Gott an. Wer Ehre für sich nimmt, vorenthält sie Gott, dem sie gehört. Ehre annehmen ist demnach Diebstahl. Ganz klar. Er hat seinen Engel gesandt und dem Knecht Johannes gezeigt, der bezeugt, dass das Wort Gottes und das Zeugnis Christi Jesu, das Wort Gottes hat er bezeugt und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er sagt. Was ist denn das Zeugnis Jesu Christi? Das ist eine Frage, die wir hier besehen wollen. Was ist das Zeugnis? Hat der Herr Jesus ein Zeugnis gehabt? Jawohl, ein gewaltiges. Was ist nun das Zeugnis Christi Jesu? Interessant, als wir hier bei diesem Engel sind, da wird auch in Kapitel 19, Vers 10 dieses Zeugnis erläutert. Da heißt es, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Das ist das Zeugnis Jesu. Der Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesu. Jetzt wissen wir auch, wie wir die Weissagung einzuordnen haben. Und zwar, dass es heute im strengen Sinn des Wortes Gottes keine Weissagung gibt, weil das Zeugnis der Weissagung das Wort Gottes erfüllen musste. Und das Wort Gottes ist erfüllt. Es sei denn, dass jemand in unserer Mitte der Auffassung ist, dass das Wort Gottes noch nicht abgeschlossen und erfüllt ist. Denn diese Weissagungen dienten, das Wort Gottes schreiben zu lassen. Deshalb haben wir im strengen Sinne des Wortes heute keine Weissagung mehr. Wenn wir sie im erweiterten Sinne haben, dann nur so, wenn wir zum Beispiel sagen, dass Jesus der Christus ist und wiederkommen wird. Das ist Weissagung. In dieser Weise ja, aber nicht in der Weise, wie damals geweissagt wurde, um das Wort Gottes zu erfüllen. Nun heißt es in Vers 3, glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nah. Was bedeutet das? Der da liest und die da hören. Warum heißt es nicht, glückselig, die da lesen? Ist ihr nicht glückselig, wer dieses, die das Buch lesen? Hier tun wir einen Blick in den Tempel. Und da wurde gelehrt. Wir lesen in den Evangelien durch die Mitteilung über unseren Herrn Jesus. Da heißt es, dass er sich in die Schatzkammern des Tempels begab, um dort zu lehren. Die Lehre Jesu in seinem Wort ist ein Schatz, der in Verbindung mit dem Tempel Gottes gebracht und benannt ist. Da drin war einer, und man reichte ihm die Rolle des Jesaja, und dann lesen wir, und aller Augen waren auf ihn gerichtet. Er lehrte in den Synagogen, er lehrte im Tempel, er lehrte in den Schatzkammern des Tempels. Und da war einer, der las also aus der Rolle des Buches vor, deshalb der da liest. Und dann die Mehrzahl, die zuhörte, die da hören, glückselig der da liest und die da hören. Das sind zwei Kategorien. Der da vorlas und die das hörten, was da vorlesend geboten wurde. Und dann werden alle eingeschlossen und die da hören. Die Worte der Weissagung und jetzt kommt und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Das Bewahren gilt dann uns allen, ob wir lesen, ob wir vorlesen oder ob wir es hören. Entscheidend ist dann, dass wir das, was wir gehört oder gelesen haben, bewahren. Das Wort Gottes wird erst reich und füllig, wenn wir es bewahren. Das heißt aufnehmen und in die Wirklichkeit umsetzen. Wenn wir das Wort Gottes ausleben, damit der Zweck der Mitteilung des Wortes Gottes an uns erfüllt wird. Johannes schreibt nun in Vers 4 7 Versammlungen, die in Asien sind. Interessant ist, dass wir hier eine Zahl haben, 7, die wir gleich besehen, um sie einzuordnen, wo gehört sie hin. Aus den Kapiteln 2 und 3 entnehmen wir, dass in den 7 Sendschreiben auch gleichzeitig es sich um 7 Gemeinden in Vorder- oder Kleinasien handelte. Es war also eine reale Zahl, diese 7. Aber ich glaube, dass die 7 noch mehr bedeutet, denn es wird uns dann später gesagt, dass er die 7 Sterne, welche die 7 Gemeinden sind, in seiner Rechten hält. In seiner Rechten, nicht in der Linken. Heute ist mehr links dran. Links dran, aber er hält sie in seiner Rechten. Warum in seiner Rechten? Weil der Jesus kein Linkshänder war. Er hält sie in seiner Rechten, weil man mit der Rechten auch das Schwert hält. Ja, reden hier unpolitisch, möchte das sagen. Wir haben mit Politik nichts zu tun. Aber er hält die 7 Gemeinden in seiner Rechten. Diese 7 ist damit auch eine symbolische Zahl, nicht allein eine reale jener 7 Gemeinden, sondern auch eine symbolische Bedeutung bringend, in der alle Gemeinden genannt sind. Das heißt, alle Gemeinden liegen in der Rechten dessen, der auf dem Throne sitzt, Jesus. Deshalb verweisen wir auch energisch jede Art der Organisation, die darauf abzielt, übergemeindlich funktionell zu wirken. Und zwar, wir lehnen deshalb alle Organisationen ab, die überregional Weisungen an Gemeinden geben und die Gemeinden sich gehorsamst solchen Weisungen unterwerfen. Es ist nicht von Gott. Ganz klein, ob die Weisungen aus Rom kommen, oder aus einer, oder von einer Synode, oder von einer Dachorganisation, bei dem es unwichtig ist, ob die Dachorganisation in Amerika oder in Afrika oder Kleinasien sich befindet. Der Herr Jesus ist der, höre in allen sieben Sendschreiben, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Hier ist eine echte und rechte Verbindung zwischen Gott und den Gemeinden und keine Mittlersstelle, auch kein Papst zwischen Gott und den Gemeinden. Sondern der Geist Gottes verbindet Gott mit den Gemeinden und nichts dazwischen. In dem Augenblick, wo eine Mittlerstelle zwischen Gott und den Gemeinden einsetzt, dann ist es klar, dass Gott auch keine Verbindung zu dieser Gemeinde hat. Da ist etwas dazwischen. Es kann also nur eine Organisation sein, gleich wie sie heißen mag. Deshalb lehnen wir das alles ab, weil nicht nach der Lehre des Neuen Testaments. Diese Sendschreiben, mit denen wir uns nun in den nächsten Stunden unterhalten, die uns zum Segen werden sollen, sind nach Asien gerichtet. Interessant, alle sieben, aber nur in Vorder- oder Kleinasien. Und deshalb nahm Paulus seinen Anfang von Jerusalem ausgehend über Kleinasien, und da hatte er die Absicht, ohne Gott gefragt zu haben und der Geist Gottes solches nicht bestätigt zu haben, wollte er nach Asien gehen, ins Innere, um das Evangelium hereinzubringen. Und da stellt sich der Geist Gottes ihm im Weg, dass er es nicht tun kann. Er hat dann ein Gesicht in der Nacht mit diesem gewissen mazedonischen Mann, der da sagt, komm zu uns herüber und hilf uns. Als er die Weisung Gottes empfing, da war er nicht mehr drei oder vier Jahre noch ungehorsam, sondern dann schickte er sich sofort an und ging nach Troas herunter und schiffte über und kam dann nach Griechenland, nach Mazedonien, und wirkte dort unter dem Segen Gottes, Gemeinde bauend, in der Bestätigung des Herrn, in wunderbarer Weise. Wir haben das ja in diesen Briefen. Das, was nun zuerst Johannes den sieben Versammlungen sagen soll, ist: Gnade euch und Friede von dem. Er sagt nicht Friede, sondern er sagt, von wem der Friede kommt. Der da ist und der da war und der da kommt. Der ist und der war und der da wiederkommt. Von dem, aber nur von dem der Friede. Und damit wird offenbar, dass es verschiedenerlei Frieden gibt in dieser Welt, bei dem aber jeder andere in irgendeiner Weise ausgeschaltet wird, außer dem echten und rechten Frieden Gottes. Es ist notwendig, dass man gut sehen kann. Wir brauchen eben heute einen guten Blick. Nicht wahr? Keinen bösen Blick. Sondern einen echten biblischen Blick, der uns vermittelt, hineinzuschauen in das Wort. Muss man auch die Brille putzen. Der Jesus will das, dass wir einen klaren Blick haben, weil wir in einer Zeit leben, in der vieles, vieles trüb nicht allein zu sein scheint, sondern auch ist. Und ich glaube, dass unsere Zeit von Tag zu Tag trüber wird. Und deshalb müssen wir leuchten als Lichter, die Gott uns gesetzt hat, inmitten einer finsteren Welt. Das ist unser Zeugnis. Unser Zeugnis ist nicht der Geist der Weissagung, sondern unser Zeugnis heißt Jesus. Aber wir dürfen uns an dem Zeugnis Jesu erfreuen, weil es sein Wort und die Mitteilung seines Wortes ist. Der Friede ist also von dem, der ist, der ist gegenwärtig, aber auch der, der von ehedem war und der wiederkommt. Er kommt. Aber damit haben wir die Person Jesu, der uns im ersten Kapitel als der gewaltige und oberste Richter benannt wird, über all die, über die das Gericht Gottes verheißen ist. Er wird uns also in Kapitel 1 dargestellt, zuerst als der, der Gnade und Friede bringt, um dann in der zweiten Hälfte des Kapitels einzugehen, um dargestellt zu werden als der, der Augen hat wie eine Feuerflamme, Gericht zu üben über alles, was außerhalb der Vergebung Jesu gefunden ist. Und dann heißt es nicht allein von dem Herrn Jesus, der da ist und war und kommt, auch von den sieben Geistern, die vor seinem Throne sind, und von Christo Jesu. Wir kämen zu dieser Frage, wie verhält sich's wieder mit dieser Zahl 7, von denen hier gesagt ist, dass es die Geister Gottes sind. Zuerst haben wir hier eine, ganz gewiss, eine symbolische Zahl, die auf der einen Seite die ganze Fülle des Geistes Gottes uns mitteilt. Die Fülle des Geistes Gottes. Aber wenn die Bibel sagt, dass es sieben Geister Gottes gibt und sind, ich glaube, dann haben wir es auch mit mehr zu tun als mit einem oder mit in der Dreieinigkeit mit drei. Als der Sohn Gottes noch nicht geoffenbart war, da verleugnete man den Sohn Gottes in Israel. Als der Jesus sah, dass er der Sohn Gottes sei, da hoben sie Steine auf. Warum? Weil der Sohn Gottes noch nicht offenbar war. Die Zeit der Offenbarung des Sohnes Gottes war ja durch sein Kommen eingeleitet. Deshalb verstanden sie es noch nicht. Wenn hier Gottes Wort von sieben Geistern redet, dann sind es auch dann sieben, wenn wir es noch nicht verstanden haben und uns ist nur die Trinität in der Geisterhaftigkeit Gottes nach Vater, Sohn und Heiliger Geist bekannt. Einfach deshalb, weil die restlichen vier mit der Gemeinde nichts zu tun haben. Deshalb sind sie auch nicht in unserer und für unsere Zeit geoffenbart. Es sind die Wesen des Lebens. Die vier Wesen des Lebens, die drei Geister Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist, finden wir in der lebensspendenden Richtung, dass Gott Leben gibt durch den Heiligen Geist, durch den Vater und den Sohn. Das sind die Leben vermittelnden Personen. Und Gott hat nicht nur ein Recht, Leben zu vermitteln, sondern auch das Leben, wenn es unbewährt ist, wiederzunehmen. Und das ist Gericht. Und deshalb finden wir in der Offenbarung vier Wesen des Lebens, sie werden in Verbindung mit dem Throne Gottes gebracht. Diese vier Wesen des Lebens. Oder die vier lebendigen Wesen, die das Leben wieder nehmen, wenn es nicht bewährt ist. Und deshalb haben wir in der göttlichen Fülle, rein symbolisch und real, diese Siebenhaftigkeit der Geistesfülle Gottes zu sehen. Und von Christo, von Jesu Christo, welcher der treue Zeuge ist. Jetzt kommen die Eigenschaften des Herrn Jesus. Darüber ließe sich viel sagen. Der treue Zeuge. Er war treu. Von einem alttestamentlichen Mann Gottes, Mose, wird gesagt, dass er treu war in seinem ganzen Haus. Schön, nicht? Treu in seinem ganzen Haus. Aber von dem, die Treue dessen, der treue Zeuge genannt wird, das geht etwas weiter als nur in seinem Hause. Das ist die Treue über alle Grenzen hinaus. Das, was uns auch als Kinder Gottes, die wir wiedergeboren sind, soweit wir durch das Blut Jesu die Vergebung unserer Sünden empfangen haben, gehalten werden, nicht anders als durch die Treue Jesu, weil er der treue Zeuge ist. Er hat bezeugt, dass in ihm vollkommene Vergebung ist. Treuer Zeuge. Das Zeugnis seiner Vergebung war das Blut, das am Kreuzesstamm geflossen ist. Dieses Zeugnis seines Blutes wird gehalten durch die Treue Jesu, derselbe zu sein, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das ist ganz anders, wie das bei uns ist. Heute, bei uns ist es bald so wie bei den Arabern. Heute begeistern und morgen liegen sie am Boden. Und das soll nicht im Glaubensleben so sein, sondern das ist ein Zeichen der Untreue, wenn wir heute das Zeugnis von Jesu hochhalten und morgen selbst am Boden liegen. Das ist das Bild des fleischlichen Menschen oder des seelischen Menschen. Wenn wir Christus ähnlich sind, wird auch unser Dienst des Zeugnisses treu sein. Treu. Hält Gott sehr hoch. So hoch wie den Glauben. Genauso hoch. Denn im Griechischen ist Glauben und Treue ein und dasselbe Wort. Dann heißt es, der Erstgeborene der Toten. Warum heißt es der Erstgeborene der Toten? Weil wir unser Leben durch seinen Tod haben. Der Herr Jesus hat Leben gespendet durch sein Sterben. Und weil der Herr Jesus als der erste Mensch im Tode war, der aus den Toten wieder auferstanden ist, um vor Gott zu sein, ist er der Erste Geborene der Toten, und als der Erste ist er durchs Ziel gegangen und er sagt, dass er auch uns nachholen will. Ich will, Vater, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein. Dass sie dort sind, wo ich bin. Gemeinschaft. Und als, damit wir den Beweis haben, dass es für uns eine Auferstehung gibt, die Auferstehungsmacht Gottes so gewaltig ist, auch dann, wenn wir gestorben sind, uns keine Sorgen zu machen brauchen. Dafür hat Christus das Beispiel geliefert in der Auferstehung aus dem Toten. Da hat er sich in einem Interimszustand den Jüngern noch für einige Wochen sichtbar gezeigt, damit sie glauben sollten und in diesem Glauben treu sein sollten, dass es eine Auferstehung aus dem Zustand des Todes gibt, so wurde er dann aufgenommen in dem Geschehnis der Himmelfahrt und sitzt nun zur Rechten der Majestät, deshalb die Mitteilung, der da kommt, er kommt wieder, er kommt wieder. Er ist der Erstgeborene der Toten und aber auch der Fürst, der Oberste von allen Königen der Erde. Es hat auf dieser Erde schon viele Könige gegeben, aber Sein Königtum wurde verworfen von Menschen. Und dennoch ist er König. Auch wenn er im Augenblick im Exil ist. Aber er kommt, um sein Königtum Recht zu verleihen. Er kommt, wie heißt es, was bald geschehen muss. Es wird bald geschehen. Wir freuen uns, dass es bald geschieht. Er ist der Oberste der Könige der Erde. Und nun wird das Zeugnis dieses Fürsten der Könige gesagt. Dem, der uns liebt. Das ist eine wunderbare Tatsache. Jesus hat uns lieb. Wir leben in einer Welt, die sich danach sehnt, geliebt zu werden. Einer vom anderen. Liebreiche Handlungen zu empfangen. Liebe zu empfangen. Anerkennung zu empfangen. Anerkannt zu werden. Solange es echt ist. Ist es recht. Jesus liebt uns. Weil er uns von unseren Sünden gewaschen hat, in seinem Blut. Und wo das geschehen ist, hat er uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern, nicht sich selbst, sondern seinem Gott und Vater. Das heißt also, diese kostbare königlich-priesterliche Frucht hat er gebracht für seinen Gott und Vater. Kein Selbstzweck damit verbunden, um Gott zu dienen. Es bleibt nur noch eins über, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in die Zeitalter der Zeitalter. Amen. Und das etwa ist der Anfang dieser gewaltigen Aussage Gottes an uns. Und ich glaube, der Herr würde uns schon segnen, wenn wir hier recht erkennen und mitgehen und das Wort Gottes in uns aufnehmen, damit es bleibend wird. Das Bibelwort gehört immer wieder und immer wieder neu gelesen, damit wir es wirklich verstehen.